Magazin mit Knut Elstermann.
Das Filmfestival in Cannes ist noch immer nicht zu Ende. Ich aber melde mich jetzt schon wieder aus Potsdam. Anke ist noch da und hat den letzten Festivalfilm gesehen. Der ist heute Morgen nämlich gelaufen und wir können dann gleich so eine Gesamtbilanz mal ziehen und natürlich auch kräftig spekulieren, wer wird morgen die Palme erhalten und kann sie mit nach Hause nehmen. Außerdem haben wir im Verlauf dieser Sendung wieder tolle Gäste. Mark Reeder bei uns, Musikproduzentenlegende. Ein Mann, mit dem wir jetzt gemeinsam die verschwundene Insel West-Berlin betreten können in dem Film Lust and Sound in West-Berlin. Dann eine Schauspielentdeckung, eine junge Schauspielerin aus Berlin, die aber in der Schweiz und in Österreich jetzt ihre ersten Erfolge einfahren konnte, Victoria Schulz. Und wir erwarten bei uns eine der berühmtesten und besten Kostümbildnerinnen der Welt. 10 Jahre lang hat sie mit Fassbinder gearbeitet, hat ihn ausgehalten, hat ihn aber eben auch inspiriert mit ihren wunderbaren Arbeiten. Sie erhält den Deutschen Filmpreis ehrenhalber für ihr beeindruckendes Gesamtwerk. Bei uns also zu Gast in dieser Sendung Barbara Baum. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden im Kino.
Radio 1. Live aus Cannes.
Und in der Festivalstadt verblieben ist Anke Lewicke. Dich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Knut, ich vermisse dich schon so.
Schön, nach einem Tag. Das liebe ich so an dir, Anke. Wir vermissen dich auch, haben dich aber per Leitung hier und erfahren jetzt noch, was der letzte Wettbewerbsbeitrag noch gebracht hat. Da beneide ich dich sehr drum. Hätte ich sehr gern gesehen. Macbeth mit Traumbesetzung. Michael Fassbender als Macbeth und als Lady Macbeth. Marion Cotillard. Du, neben mir saß mal während der Vorführung ein britischer Journalist, der sagte mir, man darf in Theaterkreisen, wenn man da mitspielt bei Macbeth, niemals sagen Macbeth. Das ist totaler Aberglaube in Großbritannien. Man darf ihm nur sagen, das schottische Stück. Aber nur, wenn man mitspielt, ja. Weil man sonst irgendwie einen totalen Theaterskandal provozieren würde.
Oh, die Hexen. Ja, die vielleicht. Hexen sind da schon am Werk, ne?
Vielleicht. Also, wie ist das schottische Stück verfilmt worden, Anke?
Na, ich kann dir nur sagen, Knut, heute Morgen hat sich der Kinosaal in einen Schlafsaal verwandelt.
Echt?
Ja, obwohl es relativ lautstark zuging. Und du musst dir das so vorstellen, das war so ein naturalistisches, schottisches Setting. Also, ich würde gerne jetzt mal in Schottland Ferien machen, auch wenn das schroff und karg ist. Aber du musst ja dann doch die Sätze, die Dialoge, Monologe von Macbeth zu diesen Räumen in eine Beziehung setzen. Da muss ja eine Spannung entstehen. Also quasi muss die Landschaft eben zum Bühnenraum werden. Und das ist genau, was der Film nicht hinbekommt. Also man hat das Gefühl, die haben einfach die Texte mal aufgesagt, dann mit Musik gemischt und dann auch über die Bilder gelegt. Oh, und ich meine, es ist ja so ein spannender Stoff und Michael Fassbinder, wissen wir ja, kann ja auch den Wahnsinn spielen und man hätte das ja auch so gegenwärtig aufladen können, weil ich meine, es gibt ja jetzt genug Tyrannen gerade, die wahnsinnig werden. Und du kommst aber auch gar nicht rein an die Gewalt der Macht oder dass Menschen dann wirklich Marionetten der Macht werden. Und Marion Cotillard ist einfach auch ein bisschen blass als Macbeth. Der fehlt so das Böse. Also irgendwie hat das Ganze heute Morgen dann leider nicht so funktioniert.
Gut, aber ich bin ganz beruhigt. Ich habe ganz offensichtlich die Goldene Palme da nicht verpasst heute Morgen. Wir können jetzt so froh spekulieren. Den Rest haben wir gemeinsam gesehen. Was nun heute bzw. morgen dann passieren wird, die Jury wird jetzt tagen, morgen ist dann die Preisverleihung und Cannes. Also was war es insgesamt für dich für einen Wettbewerb?
Naja, ich meine gut, wir sind doch von Cannes immer verwöhnt. Wir sehen ja immer mal wieder totale filmische Highlights, die uns sozusagen das Kino neu beibringen. Und da ist die Messlatte hoch und es ist natürlich schwierig, das eben immer wieder zu halten und zu übersteigern. Und ich fand Cannes in diesem Jahr, was das betrifft, so ein bisschen mau. Und für mich waren es 2 Filme, die visuell unheimlich beeindruckend waren. Und das waren einmal Carol von Tartanes. Ich weiß, da werden wir uns gleich drüber streiten. Und der andere Film ist Hu Hsiao-hsiens, die Mörderin oder der Mörder. Und das sind beides Regisseure für mich, die wirklich mit Bildtableaus arbeiten können, wo jedes Detail durchdacht ist und sonst was. Also ich hoffe, dass sich zwischen diesen beiden Regisseuren das so entscheiden wird.
Also da gehe ich auch von aus übrigens, dass das so sein wird. Ich finde eben trotzdem, Herr Carol, du hast es ja auch schon mal provoziert, also diese Verfilmung einer lesbischen Liebesgeschichte mit Cate Blanchett in der Hauptrolle, die vielleicht auch heute doch ins Rennen gehen könnte, denke ich mir, so in der Jury-Sitzung als beste Darstellerin. Dieser Film war mir einfach ein bisschen zu schön. Ich habe schon gesehen, was damit gemeint war. Das war auch so eine Verneigung vom Hollywood der 40er Jahre. Es sieht alles ganz wunderbar aus, aber dadurch war ich so draußen. Also mich hat diese Liebesgeschichte nicht reingezogen. Ich habe die Leidenschaft nicht geglaubt. Ich habe einfach immer nur gestaunt, wie schön alles aussieht und hat auch das Gefühl, dass Cate Blanchett das in jeder Sekunde sehr genau weiß, wie fantastisch sie aussah.
Ja, sie ist ja auch eine Fantasiefigur. Wir sehen sie ja die ganze Zeit aus den Augen Kollegen von Theresa, die ja von Mara Rooney gespielt wird. Und ich finde aber das Schöne an dem Film, dass er diese Schönheit regelrecht bricht. Also er schafft ja eigentlich für mich Todd Haynes die Quadratur des Kreises. Also er zitiert das Melodram, er geht in die Textur der 50er Jahre rein mit den ganzen Möbeln, mit den Limousinen, das New York, zeigt die Stickigkeit, aber gleichzeitig weiß er es dann auch wieder so einzelne Sachen so ganz erotisch aufzuladen, also wie den Lippenstift, die Handschuhe, die Fingernägel. Und da ist für mich so ein ganz besonderes Spannungsverhältnis entstanden, was mich die ganze Zeit wirklich regelrecht gefesselt hat.
Anke, genau diese Brüche, von denen du sprichst, die sehe ich eben nicht in diesem Film. Wenn ich die gesehen hätte, glaube ich, dann hätte ich auch einen Reiz dabei gefunden, diese Oberflächenschönheit zu genießen. Anke, aber ich denke, genau was wir gerade machen, das wird die Jury jetzt auch machen. Genau solche Debatten werden da jetzt geführt werden. Und mir geht es eigentlich so in diesem Jahr, nicht untypisch übrigens für große Festivals, dass an den Rändern, also in den anderen Reihen, ich so hinreißend schöne Filme gesehen habe, wo das Publikum dann im Aufgestanden, wo es Standing Ovation gab, was es eben im Wettbewerb so nicht gab.
Ja, würde ich auch so sagen. Und ich verstehe auch nicht, warum man einen Film wie A Pitcher Pong, Veracita Cool, der Titel ist Friedhof der Herrlichkeit, jetzt, der hat ja die Goldene Palme gewonnen, warum man den jetzt abgeschoben hat in eine Nebensektion. Und da konnte man wirklich ganz interessante Kinoerfahrungen machen. Also so ein großes Thema war ja Tod und Vergänglichkeit. Ja. Und wenn du in die westliche Kinokultur gehst, wie Joachim Trier, Lauder Zen Bombs, der lief ja auch im Wettbewerb, da geht es um eine Familie, die Mutter ist tot und jetzt muss eben mit Trauerarbeit geleistet werden. Also Tod ist immer verbunden mit Trauma und Trauerarbeit. Nimmst du aber jetzt den Film von Veracita Cool, dann kommst du in so eine ganz andere spirituelle Welt rein. Da sind die Geister eben immer bei den Lebendigen noch. Da hat man keine Angst vor dem Tod. Und das ist sowas, eine ganz völlig andere Erfahrung. Ich weiß nicht, ist es dir nicht auch so ergangen?
Das wäre meine Goldene Palme. Wenn dieser Film im Wettbewerb gelaufen wäre, dann wäre das für mich der absolute Favorit gewesen. Ein Film, der eben das Fantastische mit dem Politischen verbindet und das alles in so einer Entspanntheit, dass man die Zeit auch vollkommen vergisst. Also ein großes Meisterwerk, Cemetery of Splendor. Wir reden ja allerdings über einen Film, der keine Chance hat auf die Goldene Palme, Anke. Und was ich auch noch interessant fand in diesem Jahr, dass man im Wettbewerb ja nun ganz bewusst Frauenfilme auch gesetzt hat. Sehr viele französische Filme, zu viele, wie ich finde, es waren nicht unbedingt die stärksten. Und mir kam es fast etwas zynisch vor, eben auch von den Frauen so schwache Filme auszuwählen. Fast so, als würde man so hinterhältig sagen, ihr wolltet doch mehr Frauen im Wettbewerb. Nun sieht man ja, sie können es eben doch nicht.
Ja, was das betrifft, finde ich, kann wirklich ein Macho-Verein. Ja. Also diese ganze Werbetrommel, eigentlich müsste es doch eine Selbstverständlichkeit haben, dass auch mal Filme von Regisseuren laufen. Da muss man sich doch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, wir haben jetzt mal welche. Und im Grunde, wenn so wenig Filme von Regisseurinnen in den ganzen Festivals laufen, hängt das ja auch mit was ganz anderem zusammen, mit den Produktionsbedingungen. Da müsste man vielleicht ansetzen. Vielleicht bei so ganz kleinen Sachen, dass wenn man am Set eine Regisseurin hat, dass man auch einfach eine Kinderbetreuerin mal abstellt mit auf die Startliste. Mhm. Ganz automatisch solche Sachen. Und darüber sollte man reden. Und kann, denke ich, dass diese Filme der Regisseurin waren dann ja auch noch französische Filme. Ja. Und ich habe einfach den Eindruck, Cannes wurde ziemlich von Frankreich, von der französischen Kinobranche unter Druck gesetzt und hat sich dem dann auch so ein bisschen gebeugt.
Und dann hatten sie auch noch die Peinlichkeit des High-Heel-Skandals, der ja auch in Deutschland sehr besprochen wurde. Also dass Frauen, gerade Reifen von Alters, dann mit flachen Schuhen, auch wenn die noch so elegant waren, am Palais abgewiesen wurden, weil sie keine High-Heels getragen haben. Das war schon peinlich. Ne?
Ja, Cannes muss sich sowieso so ein bisschen ändern. Vielleicht mal ein bisschen davon abgehen, immer nur die renommierten Namen einzuladen, aber auch die ganze Zeit diese höfische Etikette. Ich meine, hier soll die Filmkunst gefeiert werden, aber ohne Publikum, das ist doch auch ein Widerspruch.
Also Cannes spielt sich ganz gern so als Weltkinopolizist auf. Sie schreiben uns vor, was wir zu sehen haben, was wichtig sein soll. Sie schreiben uns aber auch vor, was wir zu tragen haben, eben bis hin zu den Schuhen. Anke, jetzt leg dich fest am Schluss. Also morgen Abend, wer bekommt die Goldene Palme?
Ja, für mich ist es dann doch Carol.
Dann werde ich mal sehen, ob du recht hast. Dies war es aber erstmal. Dir noch eine schöne Zeit. Bis morgen in Cannes. Vielen Dank, Anke Lewicke war das aus der Festivalstadt. Tschüss.
Tschüss, Knut.
Willst du Tomorrowland sehen?
Hier ist es.
Festhalten!
Und los geht's. A World Beyond ist der neue Abenteuerfilm von Brad Bird. Da haben wir eben die Teenagerin Casey und die wird kurz in eine futuristische Fantasiewelt, in eine Wunderwelt hineinkatapultiert, um dann wieder zurückzukehren. Das ist das eigentliche Problem und damit herzlich willkommen, Thomas Klein ist bei uns. Da braucht sie Hilfe, eben die Hilfe des Erfinders Frank Walker, gespielt von George Clooney, der übrigens auch in Frankreich, wo ich gerade herkomme, ja auf allen Plakatwänden jetzt zu sehen ist. Also im Prinzip hat dieser Film schon Cannes irgendwie so überrollt, obwohl der Film da gar nicht läuft, aber er ist ihm da auch sehr präsent. Also Also dieser Mann ist die absolute Hilfe, die braucht sie eben. Und gespielt wird Casey von Brett Robertson. Jetzt wäre die große Frage erstmal, wie kommt sie überhaupt nach Tomorrowland und wie trifft sie dann eben diesen doch irgendwie etwas grantigen Bastler Frank? Wie läuft das?
Also Casey ist halt so eine wissenschaftsbegeisterte Teenagerin. Ihr Papa ist ein demnächst arbeitslos werdender NASA-Ingenieur. Die lebt quasi Technik und Basteleien und bekommt dann einen kleinen Ansteckpin zugespielt mit einem großen T drauf. Und jedes Mal, wenn sie den anfasst, wird sie halt in diese Zukunftswelt, in diese futuristische Wunderwelt von Tomorrowland transportiert. Aber sie stellt dann irgendwann fest, sie findet es auch ganz toll da und ganz spannend und es ist halt irgendwie, keine Ahnung, fliegende Busse, riesige Glas- und Betongebäude, glückliche Menschen, die Welt der Zukunft, wie wir uns die früher ja auch alle irgendwie vorgestellt haben, findet sie ganz toll, aber irgendwann ist quasi der Akku von diesem Chip, von diesem Ansteckpin alle, sie ist also wieder im, sagen wir mal, Grauen hier und jetzt gestrandet und sucht dann halt verzweifelt irgendeinen Weg zurückzukehren in dieses Tomorrowland, in diese Fantasie- oder Zukunftswelt, in dieses Disneyland der Welt von morgen. Und findet dann halt Frank Walker, diesen Bastler und Eigenbrödler, ein relativ grantiger Typ, gespielt von George Clooney, der übrigens auch grantig sehr gut spielen kann. Der war als kleiner Junge auch mal in Tomorrowland, in dieser Parallelwelt, wurde dann aber rausgeschmissen und möchte eigentlich mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben. Der Subtext von dem ganzen Film ist im Grunde genommen ja auch, es geht um enttäuschte Liebe, es geht aber auch um enttäuschte Erwartungen und Hoffnungen. Denn, und das ist einer der schönsten Punkte des Films, und da geht's mir so wie dir wahrscheinlich ähnlich, uns wurde früher sehr viel versprochen. Wir hatten alle Träume, wie es dann im Jahr, ich sag mal, 2015 wirklich aussehen würde, ob wir auf dem Mond leben oder nicht. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Und diese Art Enttäuschung ist auch ein Thema des Films.
Bei uns kam auch dazu, bei uns war schon Kommunismus. Als ich ein Kind war, haben wir uns gedacht, dann wird Kommunismus sein, kein Geld mehr und nichts und jeder bekommt alles, was er braucht. Hat ja auch nicht so geklappt. Enttäuschte Erwartungen, alles falsch versprochen. Nun ist der Regisseur Brad Bird ja ein Meister, finde ich, also des Fantasy-Kinos. Er hat diesen schönen Film gemacht. Pixar war das nicht, die Unglaublichen. Dann hatten wir Mission Impossible, hat er auch gemacht. Und unvergessen für mich, einer der schönsten Animationsfilme 1999. Warst du da schon auf der Welt?
Hast du da
schon,
war ich tatsächlich schon
im Kino gesessen? Der Gigant aus dem All, ein traumhaft schöner und sehr, sehr lustiger Film. Also ist jetzt auch hier wieder bei A World Beyond zu spüren, dass der Mann im Grunde über so einen entfesselten Ideenreichtum verfügt?
Ja, in jedem Fall. Also was man tun, A World Beyond, dem Film von Brad Bird, wirklich zugutehalten muss, ist, Bird schafft es halt einmal mehr, extrem einfallsreich, aber auch durchaus rührend irgendwie Szenen zu entwickeln, Bilder zu zeigen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der eine Rakete, die vor 100 Jahren gebaut wurde, aus dem Eiffelturm abgeschossen wurde. Die wurde entwickelt von Jules Verne, Nikola Tesla und Thomas Alva Edison und George Eiffel, dem Erbauer des Eiffelturms. Und so eine Ideen, das sind so schöne Bilder. Und auch die ganze Zukunftswelt, die gezeigt wird, hat sowas von, sagen wir mal so 60er Jahre, 70er Jahre. Und sowas kann Bird halt extrem gut. Also es ist eben nicht so eine synthetische Pixelwelt, wie man sie heute auch im Kino ganz oft zu sehen bekommt, wo man das Gefühl hat, das ist so eine seelenlose Computerspielästhetik, sondern da schwingt unheimlich viel mit.
Dann noch ein letztes Wort abschließend von dir. Wir haben also eine futuristische Wunderwelt, wir haben George Clooney, was will man eigentlich mehr, und wir haben eben den Aufwand eines sehr teuren Unterhaltungsfilms. Es ist kein Remake, es ist auch keine Comicverfilmung, auch das finde ich erstmal ganz bemerkenswert und auch ganz positiv. Also wie funktioniert es für dich insgesamt?
Also ich bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden, aber auch ein bisschen enttäuscht, weil filmisch hängt der Film in der Mitte dann doch ganz furchtbar durch. Also es gibt so eine Passage von vielleicht einer halben Stunde, vielleicht sogar 40 Minuten, da sitzt man da und wartet darauf, dass wieder irgendwas passiert und es passiert nichts und man weiß auch nicht so richtig, ob nochmal was passiert. Das ist eine sehr, sehr unangenehme und trübe Zuschauersituation und am Ende ist der Film dann eben auch vielleicht ein bisschen zu zuckerig und ein bisschen zu süß, weil es gibt dann so einen Appell, man möge doch irgendwie die Tagträumer, die Eigenbrötler, die Bastler wieder ins Herz schließen, weil nur mit denen kommen wir dann doch noch in die schöne gemeinsame Zukunft und das ist halt so furchtbar, furchtbar naiv. Das macht den Film dann auch so ein bisschen zu so einem Kinderfilm, was ich schade finde, weil der hätte durchaus mehr sein können und vielleicht auch müssen.
Sagt Thomas Klein, bei dem ich mich herzlich bedanke, über den Film A World Beyond. Also wir haben es gehört, eine Liebeserklärung an Tagträumer, an Bastler und an Einzelgänger. Das alles in einem Film. Herzlichen Dank dir.
Radio 1.
nächste Woche mittags das Filmmagazin. Es war ein schöner Erfolg bei der Berlinale. Wir wiederum von Radio 1 hatten eine schöne Preview von diesem Film und jetzt endlich ist er für jeden im Kino zu sehen. Der Film B-Movie Lust and Sound in West-Berlin. Dieser Film also jetzt zu besichtigen, ein Werk von drei Regisseuren, nämlich von Jörg A. Hoppe, von Klaus Meck und Heiko Lange. Und im Zentrum dieses Films gewissermaßen als der Mann, der uns an die Hand nimmt und der uns zurückführt, so wie Alice im Wunderland, sind wir plötzlich in diesem verschwundenen West-Berlin, ist Mark Reeder, also DJ, Inspirator, ein ganz freier Geist, der in diese Szene mitgeprägt und miterlebt hat, damals in West-Berlin. Mark, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Mark, der Film ist übrigens unserem verstorbenen Musikchef gewidmet. Das hat mich sehr gefreut. Peter Razzoun, also der wird dann nochmal erwähnt und geehrt. Und der hat ja auch eine ganz wichtige Funktion. Man sieht ihn im Film auch mal ganz kurz. So als DJ, das war mir gar nicht so klar, dass er zu dieser Szene in West-Berlin so gehörte.
Naja, eigentlich er war einer der Vorreiter von Punkrock damals. Mhm. Ne? Der hat irgendwie mit seiner Band Tempo hat er ein Markenzeichen gesetzt. Irgendwie schon. Er war einer von der ersten.
Schön, dass ihr mit dran gedacht habt. Marc, du bist 1979 aus Manchester nach Berlin gekommen, nach West-Berlin gekommen und hast das sofort dann aufgesogen, was da los war. Was hat dich erstmal da so hingetrieben? Denn zu der Zeit war es, glaube ich, nicht so sehr glanzvoll in dieser Stadt.
Na, Berlin war nicht glanzvoll, aber Manchester war noch weniger glanzvoll. Ja, Manchester war sehr trist und so, aber ich hatte einen Job. Ich war einer von den wenigen, die so einen Job hatte damals. Ich habe im Plattenladen gearbeitet. Aber diese musikalische Entwicklung fand ich irgendwie so, das hat sich irgendwie verwässert. Und ich habe eigentlich ganz viele andere Vorstellungen von Musik gehabt, wie der Punkrock sich entwickelt. Und dachte ich mir, ich kann irgendwie in Deutschland angucken, mal sehen, was da gibt. Weil ich war auch ein Fan von deutscher elektronischer Musik. Das war meine Chill-Out sozusagen. Nachdem man so eine Punkrock-Konzert irgendwie so abends gesehen hat, ist man nach Hause gekommen, hat man so ein paar Gedudle-Platten von Tangerine Dream gehört. Und ich fand das eigentlich interessant und ich wollte das einfach angucken. Und niemand konnte mir irgendwas über Berlin erzählen. Es war alles, ich war schon in Westdeutschland so und ich habe irgendwie da gefragt, wie ist es in Berlin? Und die dachten, was willst du denn da? Und eigentlich für die Leute war das eigentlich mehr so eine Fluchtort, wo man zwangsweise dahin musste und ich wollte freiwillig dahin. Und das war für die Leute so ein bisschen seltsam.
Also junge Männer zum Beispiel, die nicht zur Armee wollten.
Genau, genau. Die wollten flüchten von der Bundeswehr und so konnte man in Berlin dann wunderbar das irgendwie hier aufhalten und das war für die gut so. Mhm. Nur für mich war ein anderer Typ da. Ich wollte die Stadt sehen erstens, wissen, was hier abgeht. Es war so eine getrennte Stadt. Mhm. Da wusste man überhaupt nichts über die andere Seite, auf der anderen Seite der Mauer. Und ich, also war kein einziger Einzelpunkt, was mich hinhergetrieben hat. Die Musik eher im Vordergrund als alles anders. Aber sobald ich hier war, dann gab es ganz andere Sachen, die mich interessiert hat, was ich eigentlich nicht kannte vorher.
Also ich war überrascht, wenn man so die Archivaufnahmen sieht im Film, ist eine sehr schöne Zusammenstellung eben von diesem alten Material. Wie verranzt die Stadt auch so aus? Also West-Berlin, ich habe mir das immer so vorgestellt, wirklich wie ein Glitzerparadies. Und dann sieht man, also Manchester war vielleicht schlimmer, aber Berlin war immer auch ganz schön runtergekommen.
Naja, Berlin war zwei Sachen. Es war eine Glanzstadt, ne? So dieser Mittelkurfürstendamm und so. Das war alles so glittery, goldy, weißt du, so schön, was man so vorstellt von einer westdeutschen Stadt. Mhm. Ja. Aber an der Peripherie, so außerhalb, das war alles vermodert und so kaputt und so. Und genauso wie in Ost-Berlin teils. Mhm. Und das war auch so, es war ein bisschen so wie Ost-Berlin. In der Mitte hat man was Schönes, und dann außen Stadtbezirken war das irgendwie alles irgendwie ein bisschen kaputt.
Du warst Manager eben von Gut und Gut zum Beispiel, also von Mania D. Du hast viele Bands dann eben auch als Tontechniker oder als Produzent dann eben so unterstützt. Was hat dich denn an dieser Musikszene so gereizt? Denn du bist ja musikalisch sehr vielfältig. Du bist Elektroniker, du bist auch Punker. Techno war dann später für dich sehr wichtig.
Ja, also die Musik, was ich in England... Ich bin aufgewachsen natürlich über die ganzen 60er Jahre und 70er Jahre. Da hat man so eine bestimmte Art von Popmusik gehabt und progressive Rockmusik gehört. Damit bin ich erstmal aufgewachsen. Dann kam der Punkrock. Das war auch sehr energisch und sehr anders. Und das hat irgendwie so diesen Moment des, sagen wir mal, die Frustration von der Jugend so dargestellt. Dieses, so das, was früher man kannte, diese ganze Deep Purples und Pink Floyds und so, die waren alle dann plötzlich old farts. Ne? Also war der nicht mehr so interessant. Und Punkrock war sehr interessant, weil das einfach so, das widerspiegelt das, was die Leute unter Frust hatten. Ja. Also kein Jobs, keine Perspektive, nichts. Und die haben alle Langeweile gehabt. Und diese Energie, was aus der Musik kam. Für mich gab es nur eine Band. Und das war Joy Division. Die haben für mich die einzige Zukunft Weg gezeigt. Das war's, ne? Eigentlich im Prinzip, weil alle anderen hatten ganz andere Musikstilrichtungen drauf. Und das war schon sehr, sehr frustrierend. Und da dachte ich mir, okay, gut, ich gehe kurz mal weg für eine Weile und komme ich nach Berlin. Und die Musikszene hier war ganz anders natürlich, weil es war nicht getrieben von kommerziellen Erfolg wie in Manchester so, oder in England generell. Die Musik hier war, die Leute hier, die waren schon geflüchtet, die waren schon hier, die mussten nicht von irgendwo fliehen, weil die waren schon hier in Berlin. So ihren musikalischen Expressionismus war ganz anders. Ne? Die haben über ihre Situation hier in Berlin zwar geäußert, künstlerisch und so, aber die hatten keinen Zwang oder keinen Druck, irgendwie kommerziellen Erfolg zu erzielen. Mhm. Es war einfach nur so, do it, so wie man das sich fühlt, ob man spielen kann oder nicht, das war einfach so eine Expression, das fand ich total aufregend.
Und übrigens für das Label von Joy Division hast du ja auch gearbeitet, nicht? Also Labels Factory Records. Insofern machen wir jetzt hier mal eine kleine Pause und hören Joy Division mit Love Will Tear Us Apart und dann reden wir über den Film B-Movie. Bei uns zu Gast ist Mark Reeder. Er ist der Held des Films B-Movie Lust and Sound in West-Berlin. Und in diesem Film kann man dich mal als junger Mann sehen. Man sieht, wie du nach Berlin kommst, nach West-Berlin. Und zwar als totaler Uniformfetischist. Das müssen wir nochmal kurz erklären, weil du hast immer die super schicken Uniformen an. Für einen Deutschen ist das immer so, verstehst du ja auch, ein bisschen heikel. Würde man ihn auch nicht so gerne durchgehen lassen. Bei dir hat es was sehr britisch, spielerisches. Aber woher kommt das?
Aus meiner Kindheit. Ja. Also klar, in Deutschland ist eine Uniform ganz, ganz was anderes als in England. Ja, wir haben das irgendwie nicht so, dieses Paranoia, was die Deutschen haben. In England war das so, dass wenn man, ich kam aus der Arbeiterklassefamilie, ja, wir hatten auch nicht so viel Geld und man hat immer so seine Klamotten beim Army-Laden gekauft oder Ex-Army im Surplus-Laden, wo die immer so billige Klamotten verkauft haben und das habe ich mein ganzes Leben eigentlich praktisch getragen und natürlich, wenn man nach Berlin kommt, man sieht ganz andere Sachen, was man nicht irgendwie in England kaufen kann, habe ich das auch gekauft gleich. Mhm. Ich fand das immer sehr praktisch, weil so viele Taschen hat das und so und das fand ich gut, aber für Deutschen natürlich war das irgendwie so ein bisschen, die sahen das irgendwie so manchmal sehr provokativ an.
Und in West-Berlin, das habe ich in diesem Film ganz schön mitbekommen, klar waren glanzvolle Typen, die Cave, Blixer Bargeld, die du auch kennengelernt hast, mit denen du zum Teil auch gearbeitet und gelebt hast sogar. Aber die Szene war dann dennoch relativ überschaubar? Also man wusste eigentlich mal, wer ist gerade in welchem Club?
Ja, unsere Szene war relativ klein. Ja. Leute haben manchmal diese Vorstellung, dass es irgendwie so hunderte von tausenden von Menschen irgendwie so. War überhaupt nicht. Es war so wirklich immer, man hat eigentlich immer die gleichen Leute immer gesehen, auf jeden Veranstaltung, in jedem Bar, in jedem Club. Mhm. Man hat sich einfach so in dem Park, diese kleine Enklave in Schöneberg, ein bisschen in Kreuzberg, hat man sich irgendwie so rumgetourt abends. Und eigentlich war das so, dass wir hatten alle keine richtig schöne Wohnungen. Ja. So die Wohnungen damals waren alle so ziemlich trist und kaputt. Und im Winter besonders, wenn man so Kohlenofen hatte, und man geht irgendwie ganzen Abend im Club weg. Das war so ein Trieb, praktisch irgendwie in den Club zu gehen, weil da war es warm. Und dann hat man auch gleich seine Freunde gesehen und getroffen. Dann konnte man sich ein bisschen entspannen und trinken und Musik hören. Und so war das eigentlich.
Nun hat der Film eine richtige Erzählung. Also es ist jetzt nicht einfach eine Zusammenstellung von schönen Musikaufnahmen, sondern du bist immer als junger Mann da. Wir wandern mit dir durch die Szene, durch die Stadt. Diese Aufnahmen gab es offenbar. Hat jemand damals schon so gedreht? Also es funktioniert wie ein Spielfilm fast.
Naja, also wir haben eigentlich für diesen Film wirklich 70 Regisseure zu verdanken. Ne? Das sind nicht nur bloß die drei, die du am Anfang erwähnt hast, sondern auch die Leute, die alle mit ihren Super-8-Kameras und Videokameras damals durch die Gegend gelaufen sind, für 2 Minuten gefilmt haben irgendwas. Aber ohne diese Leute hatten wir gar keinen Film. Weil eigentlich war ich am Anfang angeheuert, einfach nur die Musik zu machen für den Film. Mhm. Und plötzlich, ich habe dann das Jörg Hoppe, der Regisseur, gesagt, so, ich habe auch ein paar Sachen gemacht damals im Axiger, kann ich dir was zeigen? Und dann plötzlich ist die Idee gekommen, du als so praktisch als Außenstehende, als Engländer, die nach Berlin kommt und auch mit in diesen Szene mittendrin war, die Story zu erzählen, so praktisch von deiner Perspektive aus. Ne? So, ich bin kein Deutscher und auch Deutschen hätten eine ganz andere Geschichte vielleicht, mit ganz anderen Thematik oder Punkte. Für mich war das immer so ein bisschen so wie Disneyland und deswegen habe ich das auch so erzählen können. So.
War auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung für den Film, weil genau wie du sagst, erstmal ist das Material dadurch schön harmonisch eingebunden und zum anderen ist eben diese Außenperspektive dann auch wiederum ja auch unsere Perspektive. Wir gehen ja mit dir da rein in diese erstmal fremde Welt, die wird uns immer vertrauter. Was ich sehr schön finde ist, und das ist ein großer Unterschied zu anderen Leuten damals aus der Szene, die ja Ost-Berlin lieber ausgeblendet haben und ignoriert haben aus zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen. Ja. Du hast das nicht gemacht, du bist da auch rüber, du hast sogar diese legendären illegalen Konzerte organisiert von den Toten Hosen. Warum war da dein Interesse da, was bei anderen eh nicht so war?
Also Ost-Berlin war für mich total interessant, einfach aus dem Grund, weil da niemand wirklich was darüber wusste. Und ich, die Leute, die ich dann kennengelernt habe im Osten, fand ich, die waren sie genauso wie ich. Ja, die haben die gleiche musikalischen Wünsche, Geschmack und Träume. Und ich wollte eigentlich die helfen, in irgendeiner Art und Weise. Was immer, was ich tun konnte. Und also man hat nicht so viel Perspektive, so was man will nicht die Welt ändern oder so. Aber ich dachte, wenn man gegen dieses stalinistische Regime, dieses totalitäre Regime in irgendeiner Art und Weise dagegen halten kann, mit irgendwas, Musik ist der Waffe für mich. Ne? Das ist irgendwie besser als jede Pistole, ja? Weil das verstehen sie nicht. Für die ist das äußerlich gefährlich. Ich war eingestuft als subversiv und da eine schöne Akkulade, kann man sagen. Das ist irgendwie so fand ich das eigentlich ganz interessant, dass sie das mich als Gefahr für die Jugend der DDR gesehen haben. Und dann haben wir dann diese Konzerte dann praktisch sehr, sehr geheimnisvoll irgendwie inszeniert. Wir haben plötzlich, da war so eine Band planlos, auch eine Punk-Band. Die hatten ein Datum für ein Konzert schon gehabt und wir haben praktisch Erik gehijackt eigentlich und dann sind wir dann mit denen aufgetreten.
So, Mama, im Prinzip hast du jetzt also die Mauer auch ein bisschen mit zum Einsturz gebracht, mit subversiven Aktionen, hast also dafür mitgesorgt, dass das West-Berlin, das in diesem Film gefeiert wird, nicht mehr existiert. Ja. Das ist also jetzt ein Rückblick, wenn man so will. Und du kannst uns vielleicht zum Schluss nochmal sagen, wie siehst du diesen Film jetzt auch selbst? Also der ist ja sehr liebevoll gemacht, auch mit viel Witz, übrigens auch sehr viel Selbstironie. Es gefällt mir nicht so dieses, was waren wir für coole Typen? Es gibt doch eine schöne Heiterkeit, aber siehst du es trotzdem ein bisschen mit Wehmut auch?
Nein, gar nicht. Also es ist so, ich muss mich selber in dieser Film anschauen teilweise. Ja. Das ist für mich sehr schwierig. Also das ist nicht so irgendwas, was ich so gerne gucke. Mhm. Muss nicht für mich nicht sein. Ich habe den Film für andere gemacht, um andere Leute zu inspirieren. Erstens jüngere Leute, die wissen wollen, was für Berlin ist, so damals aus der Zeit, aber auch für die jetzigen Zeit, dass man sagen kann, so haben wir die Musik und die Stadt erlebt, aber eigentlich kann man das immer noch heute so tun. Das soll eher als Inspiration, nicht als irgendwie als Nostalgie. Für manche Leute ist das vielleicht auch sehr nostalgisch, ja, wenn man so die Zeit kennt, aber es ist nicht für, wir haben das nicht nur gemacht für so ältere Menschen, die damals erlebt haben, sondern eher für, um jüngere Leute zu inspirieren und so, dass sie sehen können, so haben wir mit so relativ wenig Mittel gespielt und gearbeitet, irgendwie im musikalischen Bereich. Und ich hoffe, dass das auch die Leute irgendwie so ein bisschen Kick gibt, ja, so sie das sagen können wir auch. Ja.
B-Movie, Last in Sound in West-Berlin. Dir ganz herzlichen Dank, Marco, wieder mal bei uns.
Bitte.
Sie gehört zu den wichtigsten Kostümbildnerinnen der Welt. Sie hat mit Fassbinder gearbeitet. Sie hat Glenn Close ausgemessen und angezogen. Sie weiß genau, wie eine Figur mit einem Kostüm zur Lebendigkeit kommt. Und wenn Sie in diesen Tagen in den Gropiusbau gehen in Berlin, da gibt es ja eine wunderschöne Ausstellung über Fassbinder. Fassbinder jetzt. Und da ist ihr ein ganzer Raum gewidmet. Und wenn man in diesem Raum ist und eigentlich nur die Kostüme sieht, dann sieht man sofort die Filmfiguren, die mit diesen Kostümen verbunden sind. Plötzlich sehe ich Hanna Schygulla, ich sehe Barbara Sukowa, ich sehe all diese großen Schauspieler und Schauspielerin, die sie eingekleidet hat, eben als Kostümbildnerin. Es ist eine wunderbare Zeit jetzt gerade für sie. Sie hatte gerade einen runden Geburtstag. Außerdem bekommt sie am 19. Juni dann eben den Preis für ihr gesamtes Lebenswerk, den Deutschen Filmpreis als Ehrenpreis. Und während dieser ganzen Vorbereitung gibt es auch das Lola-Festival. Und da kann man sie ganz persönlich auch kennenlernen, kann man mit ihr sprechen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Barbara Baum. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
Hallo.
Was ist gerade los in Ihrem Leben? Ich kann mir vorstellen, die Zeit ist unheimlich
los. Wie ein Quirl, der mich herumwirbelt. Sowas habe ich noch nie erlebt in dieser Konzentration, weil eigentlich das Gewerbe, was ich seit vielen Jahren betreibe und auch offensichtlich von dem Regisseur beurteilt, immer sehr gut gemacht habe. Aber die Öffentlichkeit, die Presse, niemand hat darüber jemals ein Wort verloren. Und dadurch habe ich meine Arbeit in Ruhe immer gemacht. Zwar die Filme waren oft sehr dramatisch und auch hetzig, aber danach kamen die Ruhezeiten und niemand hat mich irgendwie zu einem Interview geholt, auch nicht mal zu einer Talkshow oder so. Ich habe gedacht, das ist so. Ich habe trotzdem das gemacht, was ich machen musste. Anders konnte ich gar nicht arbeiten. Und jetzt auf einmal kommt kommen so viele Dinge auf mich zu, was auf der einen Seite also fantastisch ist, auf der anderen Seite muss ich erstmal trainieren, um das alles zu verkraften.
Mhm. Unbedingt. So gesehen. Aber ich denke, das, was Sie gerade gesagt haben, gilt ja für Ihren Berufsstand überhaupt. Das sind eben Leute, die im Hintergrund agieren, die ganz wichtig sind für einen Film, die die Atmosphäre mitbestimmen, die die Figuren mitschaffen, aber über die ja niemand spricht. Also insofern ist die Ehrung, finde ich, für Sie auch eine Ehrung für den Berufsstand.
Ja, das ist vor allen Dingen eine Ehrung für den Berufsstand. Also der Erste, der eigentlich richtig ausführlich in der Öffentlichkeit gesprochen hat, war der Heinrich Brilleur. Der hat immer gesagt, die Barbara macht nicht nur Kostüme, nachdem er den ersten langen Film Die Manns, ein Jahrhundertroman mit mir gemacht hat, sondern hat gesagt, sie inszeniert sie auch. Und damit hat er eigentlich wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn ich habe noch nie ein Kleid gemacht, wo ich mir nicht 100.000 Gedanken vorher dazu gemacht habe, nach allen Listen, die wir erstmal erstellen mussten, um rauszukriegen, also und auch Recherchen und alles, was im Voraus, als waren ja schon 2/3 der Arbeit, waren die Vorarbeit. Mhm. Dann kam das letzte Drittel, das war eben der Film, wenn er gedreht wird. Dann waren natürlich die Kostüme fertig. Aber um zu entstehen, musste man diese Vorarbeit machen. Sonst hätte man nicht ein einziges Kleid entwerfen. Ich nicht. Weil ich immer wissen musste, dass es was darstellt. Das ist entweder die Zeit, den Charakter oder was auch immer die Geschichte erzählt, eben wirklich also etabliert, wenn man die Leute dann in den Kostümen sieht. Und das war's. Aber das hätte ich auch nie weniger gemacht, wenn man gesagt hätte, also es kommt, wird nie was dabei in der Öffentlichkeit erscheinen. Ich konnte das gar nicht anders machen. Das war wie ein Schub. Das ging dann los und vielleicht hatte der Brilleur recht, dass er sagte, ich inszeniere die Kostüme auch.
Also Thomas Mann, seine großen Arbeiten eben darüber, wo man ihre Arbeiten sehen kann. Wie ist denn das konkret, was Sie gerade sagen, die Vorbereitung? Also ich denke mir, bei so einem historischen Film, Berlin-Alexanderplatz zum Beispiel oder eben natürlich Effi Briest, muss man ja ganz genau sehen, dass da jede Schleife stimmt, jede Brosche.
Naja, nein, so genau muss man das gar nicht gucken. Es muss der Charakter des Kostüms so sein. Der Rainer hat ja immer gesagt, wir machen einen Film aus unserer Sicht. Also wir machen einen Film über eine Zeit aus unserer Sicht. Das heißt, wie es erlaubt, jede Freiheit, wenn sie das trifft dann, das Thema, den Charakter oder was gefragt oder die politische oder gesellschaftliche sozusagen Geschichte, die dazu ja kommt. Es kommen ja so viele Elemente dazu zusammen, ehe man ein Kleid für eine Schauspielerin macht. Also das wissen vielleicht die Schauspieler nicht. Ich sehe es aber so, dass man es so machen muss.
Und wenn man zum Beispiel so einen Schwarz-Weiß-Film nimmt, wie Effi Briest, den ich sehr liebe, seine schönsten, auch stilistisch brillanten Filme von Fassbinder, ist das dann leichter oder schwerer, wenn es schwarz-weiß ist?
Naja, das war für mich neu. Ich hatte überhaupt noch nie, war ich mit Schwarz-Weiß akut irgendwie also davon betroffen. Ich glaube, ich würde sagen, ich hatte vorher gar kein Schwarz-, ich hatte viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen, aber ich hatte mir gar keine Gedanken gemacht, wie man da eigentlich zu handeln hat. Aber ich habe das einfach rein gefühlsmäßig gemacht und ich habe das und es hat ja funktioniert. Mhm. Es durfte sowieso nicht, also so bunt durfte es sowieso nicht sein. Und früher gab es ja eben das Internet nicht und nichts anderes als die Institute, wo man Unterlagen fand, also das Kostümarchiv und dann die ganzen anderen zeitgeschichtlichen Archive. Da sind wir immer hingetrabt und haben mit denen alles ausgekramt, was bei Alexanderplatz, was am weitesten Sinne damit zusammenhängt. Das haben wir alle gemacht, nicht? Und wir hatten ein Riesenarchiv dann dann sind die Kostüme so geworden.
Stimmt das eigentlich, dass Fassbinder das möglicherweise gar nicht vorher sehen wollte? Ich stelle mir den immer wie so ein Kontrollfreak vor, der jedes Detail kontrolliert. Er wollte sich auch überraschen lassen von Ihren Arbeiten?
Ja, offensichtlich hat er das bei mir begonnen. Denn bei den anderen hat er ja so, das hat mir die Hanna Schigula erzählt, dass sie wirklich immer eigene Sachen mitgebracht haben im Koffer und die alle so ausgepackt haben. Und der Fassbinder hat dann so mitgeguckt und hat gesagt, ja, das gut oder das oder das oder das. Und dann war es das. Und dann haben sie vielleicht auch noch was geändert, weil er eine neue Idee hatte. Aber bei mir hat er gar nicht, also bei der Effi hat er gefragt. Jede Szene, das war sozusagen für ihn die Generalprobe. Es war ja gar keine Generalprobe mehr. Er hatte sich entschlossen, mich zu nehmen, weil die Hanna Schigula ihm vorgeschlagen hat, nach dem ganzen Vorlieben der anderen Filme, hat er gesagt, wir brauchen einen richtigen Kostümbildner und was sie meint, wen man nehmen kann. Und da wir uns kennengelernt hatten in zwei Filmen und der Fassbinder mich in dem zweiten Film gesehen hatte, weil ich ihm ein Bauernkostüm angezogen habe, die Jagdszenen in Niederbayern. Mhm. Da hat er einen Bauern gespielt, der den Kneißel, den armen Kneißel dann der Polizei verrät. Und da hat er mich gesehen und auch beobachtet, das fand alles in diesen Baracken in der Bavaria, die damals die Kostümhäuser waren. Und die hatten traumhafte, echte Sachen, die 500 Mal gestopft und geflickt waren. Und für diesen Kneißel haben wir also das geflickteste und älteste und mit der meisten Patina ausgesucht. Und das hat er sicherlich beobachtet. Und als die Hanna sagte, frag doch mal, ich würde sagen, die Barbara Baum, hat er ja gesagt.
Und der Rest ist...
Das Ja hieß für ihn, ich bekam einen Anruf, ich soll doch mal mich beim Fassbinder vorstellen, es war Köln oder Bochum, eins von beiden, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann habe ich natürlich das Buch bekommen, das habe ich gelesen und habe mir überall kleine Stichproben so reingeschrieben. Und ich habe das Buch so ein bisschen für mich zerlegt mit Notizen. Und da habe ich gedacht, naja, der wird mich mal dies fragen oder jenes. Nee, er saß da wie ein Pascha am Tisch und hatte das Buch vor sich am Anfang aufgeklappt und sagte, was hat die Effi denn da an? Da habe ich gedacht, Donnerwetter, naja, wie auch immer. Also das habe ich ihm improvisiert.
Ich wollte sagen, der Rest ist Filmgeschichte, nämlich eine großartige Arbeit, die ihm jetzt auch belohnt wird. Wir reden auch gleich weiter über ihr Lebenswerk, über das Werk von Barbara Baum, das geehrt wird mit einem Sonderpreis des Deutschen Filmpreises. Am 19. Juni ist es soweit. Bei uns zu Gast ist Barbara Baum, Kostümbildnerin, die für viele Filme von Fassbinder eben die Kostüme gemacht hat. Also wir haben ja schon ein paar genannt. Nicht zu vergessen natürlich Lili Marleen, die Lola, die Sehnsucht der Veronika Voss, Kerell, dann aber auch natürlich heute sehr aktiv ist, wunderbare Filme gemacht hat, mit Brilleur zum Beispiel, Speer und Er. Auch das war eine wichtige Arbeit für sie. Dieses Werk wird jetzt ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis ehrenhalber, also mit einem Ehrenpreis am 19. Juli. Und gehen Sie unbedingt auch in den Gropiusbau und schauen sich da die Kostüme an. Und da werden Sie eben auch entdecken, dass diese Kostüme für sich schon sprechen, dass sie eine Geschichte haben, dass sie eine Aura haben, Barbara Baum. Und ich denke dann immer gern an den Feinmehl-Film zurück, der auch weltweit ein Riesenerfolg war, die Ehe der Maria Braun. Wenn sie das Kleid wechselt, also wenn sie plötzlich dieses, glaube ich, schwarze Kleid anzieht, wenn sie das erwirbt, dann ist sie eine andere Person, dann symbolisiert sie damit auch den Wandel, der innen stattgefunden hat. Und ich denke mir, so ein Kleid dann zu finden, das kann nicht irgendwas sein, das kann nicht irgendein Fummel sein, sondern genau dieses Kleid muss genau diese Geschichte erzählen. Wie funktioniert sowas dann, dass man genau das findet?
Ja, das weiß ich nicht. Ja, offensichtlich habe ich dafür ein Fingerspitzengefühl. Ich kann es Ihnen ja nicht erklären, wie ich das finde. Das kommt irgendwie nach langer Recherche und vielen einzelnen Fotos und allem, was man gesehen hat, auf mich zu. Und man muss den Schauspieler kennen. Und die Hanna war mir vertraut. Also die wusste ich, wie sie sich bewegt. Und das war dann der Einfall dafür. Und dann war es auch noch in dem Fall, sollte ja ein Kleid sein, was sie bekommt, was aus dem 40er Jahre praktisch Fundus stammte sozusagen, denn das war ja erst also Anfang, also nach dem Kriegsende, und das musste auch noch schön sein, und das war ein typischer Schnitt, und das war dann der Knüller für diese Geschichte.
Und unbedingt funktioniert. Sie also, sind ja gar keine ausgebildete Kostümbildnerin, sondern Sie kommen direkt vom Modedesign. Ja. Eigentlich sind Sie Modemacherin. Wie kam denn dieser Umschlag, beziehungsweise war das für Sie hilfreich, dass Sie aus dieser Ecke kamen?
Ja, ich denke, dass das für mich ein ganz großer Vorteil war. Das war nämlich genau dieser Satz vom Rainer. Wir machen einen Film über eine Zeit aus unserer Sicht. Damit habe ich praktisch die Freiheit gehabt. Also meine Sachen sind auch alle von der Mode, bestimmt von der Mode der Zeit inspiriert. Aber darüber hinaus kann man eben, wenn es historisch ist, auch trotzdem, also sozusagen, es ist ein Gemisch, aber es ist vor, drei Viertel ist die Zeitgeschichte und ein Viertel ist vielleicht die Mode. Aber dadurch wird es nie tümelig oder langweilig oder nur historisch oder so, sondern es hat was Lebendiges. Weil dann auch denn die Hanna Schigulla, die tanzt ja in dem Kleid, also das in der Bar mit den amerikanischen Soldaten. Also das ist schon alles, muss alles mitmachen können und auch ausdrücken, nicht?
Es ist eine andere Haut plötzlich, die sie hat.
Ja, das ist die zweite Haut. Das ist die neue Haut für eine neue Etappe ihres Lebens, nicht?
Dann haben Sie auch international gearbeitet, das Geisterhaus, große Produktion. Sie haben Glenn Close zum Beispiel anprobiert, also mit ihr gearbeitet. Ist das dann nochmal ein anderes Arbeiten? Also wenn so ein millionenschwerer Star da ist, hat man vielleicht weniger Zeit zum Beispiel?
Weil das Seltsame ist ja, dass die sehr interessiert sind an ihrem Kostüm. Die kommen und gucken mich genau an. Die Glenn Lewis hat mich durchleuchtet. Da habe ich gedacht, du lieber Gott, wenn sie jetzt sagt, sie will mich gar nicht, weil ich ihr irgendwie nicht sympathisch genug war, dann hätte ich, ich hatte mit niemand vorher gesprochen. Ich habe die Glenn Lewis habe ich in New York getroffen und die Meryl Streep das erste Mal zum guten Tag sagen sozusagen und zum Erklären, was ich vorhabe. Ich hatte ja noch nichts gemacht. Ich hatte nur die Bücher gelesen und schon diese einzelnen Stufen der Vorbereitung, also listenmäßig gemacht. Ich wusste, wie viel wir brauchen und aus welchem Grund wir welches brauchen. Aber wie es direkt aussieht, hatte ich mir noch gar nicht gedacht. Und ich musste denen das erklären. Und das war, damit waren die vollkommen zufrieden. Und es hat keiner gesagt, um Gottes Willen, die Frau ist unmöglich für uns. Also die haben das gut gefunden. Und dann sind sie weggefahren und dann habe ich losgelegt. Und dann sind sie wiedergekommen zur ersten Anprobe. Da habe ich gedacht, das ist immer der Moment der Wahrheit, weil manchmal der Schauspieler sich nicht das vorstellt, wie es dann wird, wenn man es das erste Mal probiert. Es ist ja ein Rohling, den man mal überzieht, um mal überhaupt zu sehen, wie weit man mit den Maßen und mit allem recht gehabt hat und wie es wirklich aussieht.
Darum sind die einfach unzufrieden vorher, nicht? Wenn die Entwürfe sehen, habe ich mir auch sagen lassen, Barbara Sukowa, Anna Schigola sagen, na, ist das wirklich das richtige Kleid für mich? Die müssen es eben wirklich erstmal tragen und spielen damit.
Ja, das müssen die tragen und spielen. Also der Entwurf ist noch gar nicht alles, aber wenn man ein gutes Gefühl hat dafür und offensichtlich habe ich, das muss mein Talent sein, dass ich mich da nicht verrenne in irgendwelche Sachen, die dann nicht gut sind oder die nicht gewünscht sind oder die Schauspieler beklemmen. Das ist ja auch immer was. Die Schauspieler müssen sich darüber hinaus, es kann noch so schön oder richtig sein, wenn der da drin nicht sich mit einwohnt in ein Kostüm, dann ist es auch schlecht, nicht?
Dann noch eine Frage. Ich sage immer wieder, im Gropiusbau kann man ihre Sachen eben auch sehen und sie haben da auch so ein Eigenleben. Aber gibt es bei den vielen Schöpfungen, die sie doch verbracht haben, ein Kleid vielleicht, das ihnen besonders wichtig ist, wo sie sagen, das ist Barbara Baum, das ist mein Glanzstück, mein Meisterstück?
Ach, das kann man eigentlich in dem Sinne nicht sagen. Man liebt immer den Film, den man gerade macht. Also wenn ich das Geisterhaus gemacht habe, habe ich den geliebt. Oder mit Rainer habe ich die. Das war jedes Mal ja eine andere Herausforderung. Das kann man nicht sagen. Man kann schlichte Sachen machen oder man kann ganz fantastische Sachen machen. Es muss bloß stimmen in der ganzen Konsequenz eines Filmwerkes, nicht? Finde ich. Und dann muss natürlich auch noch der Regisseur damit was anfangen kann und eine Inspiration haben dadurch. Das ist ja auch. Man ist kein einzelner Künstler, man muss in der Gruppe arbeiten. Mit allem, mit Kamera, mit Stimmung, mit Musik und mit allen Dingen, die dazugehören.
Dann darf ich Ihnen verraten, also ich liebe ganz besonders Lili Marleen. Also was da passiert, also dieser Glanz eben auch, der da produziert wird, das ist etwas, was die Aura der Person so unglaublich stark macht und intensiv und nach wie vor funktioniert. Ist mein persönlicher Hit sozusagen im Werk der Barbara Baum. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Filme und viele andere große Schöpfungen. Barbara Baum, wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. War ein großes Vergnügen, dass Sie bei uns waren. Am 19. Juni ist es dann also soweit. Da gibt es den Ehrenpreis, dann eben des Deutschen Filmpreises für ein großes Werk von Barbara Baum. Die Ausstellung ist noch im Gropiusbau zu sehen. Unbedingt hingehen, Fassbinder jetzt. Und noch ein Hinweis, es gibt ja im Vorfeld eben immer dieser Verleihung des Deutschen Filmpreises, das Lola-Festival. Da kann man also im Kino Astor, also wunderbar in der Astor Film Lounge, Filme sehen, Diskussionen erleben. Und da gibt es auch eine mit Ihnen. Und zwar am 29., das ist der Freitag, der kommende Freitag, um 18 Uhr ein Gespräch mit der geschätzten Kollegin, die das dann moderieren wird, Jenny Zöker. Und danach läuft dann die Ehe der Maria Braun. Also da kann man sich dann wunderbar einstimmen lassen auf diesen schönen Film und vorher das Gespräch mit Barbara Baum. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich darf noch nicht gratulieren natürlich zu diesem Preis.
Nein.
Aber ich freue mich, dass Sie ihn bekommen und wünsche Ihnen natürlich einen wunderbaren Abend dann bei der Preisverleihung. Vielen Dank, ja. Barbara Baum.
Danke auch.
Ihre Filme haben wir schon vorgestellt, haben aber schon oft auch über Sie gesprochen, ohne dass Sie selber da waren. Also dann war der Regisseur da oder andere Darsteller aus Ihren Filmen. Freue mich sehr, dass sie heute höchstpersönlich da ist. Wir haben gesprochen damals über den Film Von jetzt an kein Zurück. Eine ganz kraftvolle, wunderbare Rolle. Und jetzt ganz aktuell im Kino, seit Donnerstag ist dieser Film angelaufen, aus der Schweiz, Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern. Und ich freue mich sehr, dass Dora heute bei uns ist. Also die Darstellerin, die bei der Berlinale die Leute auch schon weggehauen hat und sehr fasziniert hat, gerade mit dieser ganz besonderen Figur. Figur. Eine Schauspielerin aus Berlin, was man gar nicht denken sollte. Einmal war es ein österreichischer Film, jetzt ein Schweizer Film. Aber sie ist Berlinerin Viktoria Schulz. Schön, dass du heute bei uns bist. Willkommen, Viktoria.
Ja, hallo.
Und das sind wirklich zwei Filme, mit denen hast du dir jetzt einen Namen gemacht. Da haben die Leute dich mit kennengelernt. Das waren beides Filme, die doch eine ganz große Herausforderung waren. Also große psychische, physische Herausforderungen. Jetzt bist du so richtig präsent. Wie empfindest du die Situation jetzt auch gerade so?
Ja, ganz angenehm. Also ja, man weiß natürlich, dass man mit solchen Filmen, das kann man nicht halten. So, das ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Aber da das so eigentlich die Richtung ist, die mich selbst auch interessiert, Arthouse-Filme, hoffe ich natürlich, dass ich da noch weitere spannende Projekte in die Richtung machen kann.
Ich habe immer auch sagen lassen, auch von deinen Regisseuren bzw. Regisseurin und Kollegen, dass du sehr entspannt mit sowas umgehst. Also auch mit der Bekanntheit in der Schweiz zum Beispiel, ja auch wirklich Preise und große Anerkennung, Nominierung, dass du eigentlich mal sagst, na gut, das warte ich aber auch mal ab, dann mache ich erstmal einen Kurzfilm, wenn es nicht so schlimm ist. Also offenbar hast du auch nicht so diesen Druck, den man vielleicht so als junge Schauspielerin empfindet. Es muss jetzt unbedingt so weitergehen?
Nee, irgendwie nicht. Nee, weil ich halt genau generell irgendwie an Film interessiert bin und Schauspiel auf jeden Fall so die Hauptleidenschaft ist, aber ich gerade einfach so meine Fühler auch noch in alle Richtungen sonst so ausstrecken will.
Du hast Schauspiel hier studiert, bei uns um die Ecke in Potsdam-Babelsberg an der HFF, wo es ja eben nur eine kleine Schauspielklasse gibt. Das ist ja, wir denken erst so an die Filmhochschule. Ist das auch ein Vorteil, wenn man dann vielleicht schon Regisseure kennenlernt, vielleicht mal später mit denen noch arbeiten wird, Drehbuchautoren, das ist ja dann vielleicht schon mal so ein erstes Kennenlernen in der Jugend? Wie ist das?
Ja, also ich war ja tatsächlich nur ein Jahr dann, ne? Ich habe dann abgebrochen.
Echt?
Aber ja, also wegen der Projekte unter anderem auch und fand aber das da total großartig, dass man eben so diesen Austausch mit jungen, ambitionierten Filmemachern hat und habe auch noch mit vielen davon jetzt zu tun. Also war auf jeden Fall trotzdem eine sehr, sehr reichhaltige, schöne Zeit.
Du bist 1990 geboren, ne?
Genau.
Das ist nochmal ganz genau, wirklich sehr jung noch. Und ja. Um mal über diese Dora auch zu reden, weil das ist ja so eine Figur, also es basiert auf einem Stück von Lukas Barefoot, doch ein sehr bekannter Autor. Und stell uns doch die mal vor. Also ich finde es nicht so einfach, weil man will sie jetzt nicht auf so ein Krankenbild irgendwie festlegen. Man kann schon sagen, es ist eine junge Frau mit Behinderung, aber das wäre doch eine Reduzierung, nur dabei stehen zu bleiben. Was ist Dora für ein Mensch?
Ja, also das Besondere an Dora ist, denke ich, sie ist 18 Jahre alt und war über mehrere Jahre unter Medikamente gesetzt und dadurch irgendwie lahmgelegt. Und als dann die Mutter mit 18 die Medikamente absetzt, blüht sie plötzlich auf. Also es ist wie so eine Explosion und entdeckt die Welt für sich. Und diese Kraft, dieses euphorisch-sinnliche, wie sie sich wirklich in die Welt schmeißt, das ist, glaube ich, das Besondere an der Rolle, was mich auch so fasziniert und angesteckt hat.
Also sie will Liebe, sie will auch Sex, sie will Sinnlichkeit, auch vielleicht ein Kind. Sie ist also richtig lebenslustig und das ist ja eigentlich ein gutes Recht, nur weil das jetzt eine junge Frau ist mit einer vielleicht geistigen Behinderung. Wie gesagt, so ganz genau wird sie eigentlich nie gesagt, nicht, was es eigentlich ist.
Ja.
Ist es doch eigentlich unmenschlich, ihr das abzusprechen. Wo ist eigentlich das Problem, könnte man jetzt sagen, nicht? Das steht ja doch zu, so wie jedem anderen auch.
Ja, das ist natürlich die Frage. Also wir haben jetzt keine direkte Behinderung festgelegt, aber man kann schon sagen, dass Dora vom Intellekt oder vom mentalen Status so zwischen 8 oder so ist, um die 8 Jahre alt. Und dadurch natürlich die Frage, wie schätzt die Situation ein? Wie viel kann man ihr zumuten? Und da hat sie, das ist das Problem, was ihr der Film anspricht, mit der Selbstbestimmung, dass man einerseits sagt, okay, du hast deine volle Mündigkeit, aber wo sind die Grenzen davon oder die Probleme? Genau. Und
zumal ja sehr interessant ist, deine Mutter, also im Film, die Jenny Chili, die ja auch das mit großer Leidenschaft spielt, empfindet vielleicht sogar sowas wie Eifersucht. Das ist ganz interessant. Sie würde gerne selber nochmal Mutter werden, nicht? Das gab offenbar Probleme nochmal. Also das heißt, es ist so ein Spannungsverhältnis nochmal zwischen Mutter und Tochter, was vielleicht gar nicht unbedingt mit der geistigen Behinderung zusammenhängt, sondern einfach mit dem Neid der Mutter auf die Tochter. Hast du das auch so empfunden?
Ja, total. Und es ist ja dort bei so einer sehr engen Symbiose, wo die Mutter sich jahrelang um die Tochter nochmal spezieller gekümmert hat als sonst in Mutter-Kind-Beziehung, dann an dem Punkt, wo sich die Tochter abnabeln will, für die Mutter bestimmt besonders schmerzhaft, weil sie irgendwie wahrscheinlich über die Jahre hinweg so viel aufgegeben hat oder auch geopfert hat und jetzt sieht, okay, Dora geht einfach los ohne sie und macht da neue eigene Erfahrungen.
Jetzt hat mir auch Jenny Schilly erzählt, wie fasziniert sie war eben von dem Zusammenspiel mit dir, also weil du dich da so hineinkniest, auch in die Körperlichkeit eines solchen Mädchens und sie sagt, es war dann ganz leicht beim Spiel, weil du dann wirklich so drin warst, dass auch für sie leicht war, sich das vorzustellen, dass du so jemand bist, aber das muss man sich erstmal erspielen. Also wie hast du das gemacht? Hast du auch Leute beobachtet vielleicht? Oder kommt das alles aus dir? Wie war das?
Ja, es war für mich vor allem wichtig, irgendwie wirklich erstmal so eine Tür in die Welt aufzumachen. Und deswegen bin ich in betreutes Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung gegangen und habe da einfach beobachtet, wie sie so den Alltag meistern. Weil das war total spannend für Dora, dass eben der Alltag wie einfach Essen machen oder so. Das ist auch immer wieder eine Herausforderung und keine Selbstverständlichkeit. Und war dann auch im Theater Rambazamba und so und habe einfach versucht, viele Eindrücke zu kriegen. Aber habe mir da niemanden gesucht, den ich kopieren wollte oder so. Sondern bei der körperlichen Annäherung ging es wirklich darum, auszuprobieren. Ja, bei diesem, was ich meine mit, dass sie so ein sinnlicher Mensch ist, war eigentlich spannend, das Kind in mir so wieder rauszuschälen. So jemanden, der einfach die Welt ja so neugierig und so fordernd irgendwie betrachtet und sich da reinfallen lässt in die Momente. Mhm. Und das fand ich eigentlich die spannendste Reise, so die Rationalität abzuschalten.
Jetzt habe ich ja den anderen Film auch schon mal erwähnt, also Von jetzt an kein Zurück, was auch eine ganz tragische, fast eine Romeo und Julia-Geschichte ist, auch mit einer großen Leidenschaft gespielt. Und offenbar kann man jetzt nach zwei Filmen schon sagen, Victoria liegt ja sowas sehr. Also solche Figuren, die zumindest emotional irgendwie im Extrem sind.
Ja, also ich finde es total reizvoll, da so das auszuloten für sich. Aber es muss auch nicht immer so dieses laute Extrem sein. Es waren ja eigentlich sehr rebellische Figuren jetzt. Und mich würde auch reizen, das Extrem im Zurückgezogenen oder so. Also zu finden. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so generell sagen, ich muss immer die lauten Charaktere oder so spielen.
Das waren nur halt jetzt diese beiden Filme nicht. Genau. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Also ich kann mir vorstellen, in der Schweiz bist du, glaube ich, vielleicht sogar bekannter als bei uns. Weil bei uns kommt der Film ja jetzt erst ins Kino, die Dora. In der Schweiz kennt man den Film schon. Also gibt's da jetzt auch schon weitere Angebote, dass die Leute sagen, wir haben jetzt auch Victoria für uns entdeckt?
Genau, es passieren Sachen, aber ich bin erstmal so noch am Schauen, weil wie gesagt, was ich meinte mit so, es wurde jetzt eine ziemlich hohe Messlatte angelegt und ich bin generell auch halt sehr filminteressiert und gucke da einfach, was jetzt das nächste Herausfordernde sein wird. Also ich bin auch interessiert, Theater zu spielen und so, deswegen mal gucken.
Was du auch schon mal kurz gemacht hast, glaube ich, im Deutschen Theater.
Genau, beim Deutschen Theater,
mal gewesen, aber natürlich jetzt mit diesen beiden Filmen, also Von jetzt an kein Zurück und vor allem mit der Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern, was für ein Titel. Also da merkt man schon, dass auch die Eltern eine große Rolle spielen in diesem Film. Da können jetzt eben auch die Deutschen sie entdecken. Victoria Schulz ist da zu sehen und zwar wirklich in jeder Sekunde dieses Films absolut glaubwürdig.
Dankeschön.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ein Film von Stine Wehrenfels, um sie natürlich auch noch zu erwähnen, die Regisseurin dieses Werkes, das jetzt bei uns im Kino zu sehen ist. Victoria Schulz war bei uns zu Gast. Vielen Dank dir. Und ich habe noch ein paar Empfehlungen für Sie für dieses Kinowochenende. Zum einen haben wir morgen im Filmmuseum in Potsdam, hier gleich um die Ecke, einen Film um 11 Uhr, ausgerechnet Bulgarien von Christo Pakalski. Das ist ein Film, der gibt der ganzen Reihe gerade den Titel. Also ausgerechnet Bulgarien laufen Filme aus diesem Land, aber dieser ist mir ganz besonders wichtig. Es geht nämlich um den mutigen Widerstand der Bulgaren, die sich ja gewehrt haben gegen die Vernichtung der Juden. Also ihre Menschen dort, ihre Mitbürger geschützt haben und zwar wirklich mit ganz großem, aufrichtigem Mut. Das wird in diesem Film erzählt und zwar anhand des Schicksals der Schriftstellerin Angelika Schrobsdorf. Dieser Film morgen um 11 Uhr in der Matinee. Eine der Protagonistinnen des Films wird da sein, Evelina Stanischewa, und wir können danach dann auch mit ihr reden über ihre Erlebnisse, über diesen Film. Der Regisseur ist dabei, Christo Bakalski, der die ganze Reihe kuratiert hat. Das also im Filmmuseum und ansonsten natürlich nicht verpassen, derzeit im Movimento Exposed, das Berliner Queer Filmfestival, schon zum 10. Mal. Die feiern also richtig Geburtstag, haben allen Grund dazu. Es fing eigentlich damit an, dass man queere Filme aus Australien präsentieren wollte. Inzwischen ist es ein weltweit umspannendes Festival geworden und man fasst diesen Begriff queer eben auch sehr breit, ästhetisch, ethnisch, politisch natürlich auch vor allem. Und man sieht dort Dinge im Movimento, die man ansonsten wirklich nirgendwo sehen kann. Das 10. Exposed Berlin Queer Film Festival. Wir gratulieren ganz herzlich. Und dies war's auch schon fast mit 12 Uhr mittags. Mein Name ist Kurt Elstermann. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.